Es wird verfolgt, belauscht, in Räume eingedrungen, auch in die Büros von Richtern, um Abhörwanzen zu installieren. Die Geheimdienste könnten auch jetzt, in diesem Moment, unser Gespräch belauschen.
Eine bulgarische Richterin über die Atmosphäre, in der Richter und Richterinnen tagtäglich arbeiten müssen. Die Justizreform war das Vorhaben der bulgarischen Regierung, an dem sie jetzt gescheitert ist. Nun wird am 9. Juni parallel zur Europawahl zum 6. Mal innerhalb von 3 Jahren in Bulgarien ein neues Parlament gewählt. Doch kann das wirklich gelingen? Am Beispiel der Justizreform wird deutlich, warum Bulgarien nicht vorankommt und dass es ein Staat ist, in dem man das Recht kaufen kann.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Martin Bozsánov, alias Notarius, war jahrzehntelang Chef einer kriminellen Vereinigung in der Justiz, die Einfluss auf Gerichtsverfahren genommen hat. Im Januar 2024 wird er ermordet. Und unsere Reporterin Diljana Lambreva beginnt zu recherchieren, denn der Mord offenbart das korrupte Rechtswesen in Bulgarien. Dass es bis jetzt gedauert hat, ihre Geschichte zu senden, zeigt, wie schwierig es war, an verlässliche Informationen zu kommen.
Die Richterin Vladislava Sarigradska steigt die Treppen zum Gerichtssaal Nummer 7 hinauf. Die dünnen Schuhabsätze hallen durch den Flur des Bezirksgerichts der Stadt Pleven in Nordbulgarien. Ihre schwere schwarze Robe schleift leicht auf dem Boden. Links und rechts von der Richterin gehen 2 Leibwächter. Die Personenschützer begleiten sie rund um die Uhr. Die 44-jährige Richterin ist Spezialistin für Strafrecht und die kritische Stimme der bulgarischen Justiz. Weil sie öffentlich über die Korruption im System spricht, bekommt sie Morddrohungen.
Wenn sie den Mund nicht hält, landen ihr Mann und ihre Kinder mit einem Betonklotz an den Füßen auf dem Grund eines Stausees.
Ich habe über 70 schreckliche Drohbriefe bekommen, mit sadistischen Fantasien. Nicht nur an mich gerichtet, sondern auch an meine Kinder. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Bis heute gibt es aber keine effektive Ermittlung dazu. Die Täter sind unbekannt.
Die meisten Drohungen hat sie bekommen, nachdem sie sich öffentlich zum spektakulären Mord an Martin Bozsánov geäußert hat. Im Januar 2024 wurde Martin Bozsánov, Spitzname Notarius, vor seinem Haus in Sofia erschossen aufgefunden. Seinen Spitznamen verdankt er betrügerischen Immobiliengeschäften, für die er nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Später wurde Notarius Chef einer kriminellen Gruppierung innerhalb der Justiz, die Einfluss auf Gerichtsverfahren nahm, sagt Andrei Jankulov vom Antikorruptionsfonds, der NGO, die den brisanten Fall enthüllte.
Wie das geht? Mit Geld. Wie viel davon an Justizbeamte geht und wie viel davon an die, die Einfluss nehmen, das sind technische Fragen. Auch ob es nur um Geld oder um Einfluss geht oder aber um Gegenleistungen, ist nicht in erster Linie relevant. Wichtig ist das Prinzip. Es wird mit Hilfe von Schmiergeld zwischen den Menschen, die Probleme mit dem Gesetz haben, und der Justiz vermittelt.
Martin Bozsánov, alias Notarius, hatte sein Büro in seinem eigenen Pub namens SS Club. Auf Bulgarisch stand die Abkürzung SS für das auf Korruption und organisierte Kriminalität spezialisierte Gericht. Die Namensgleichheit sollte vermutlich die geistige Nähe der beiden Institutionen betonen. Das umstrittene Gericht sowie die dazugehörige Staatsanwaltschaft wurden inzwischen aber abgeschafft. 10 Jahre lang hatte das Gericht kein einziges Urteil zu Korruptionsfällen in den hohen Machtetagen gefällt. Dazu gehört auch eine in Bulgarien als Barcelona-Gate bekannte Affäre, bei der frühere Premier Boyko Borissow wegen Geldwäsche unter Verdacht stand. Die Staatsanwaltschaft hatte sich nicht sonderlich um den Fall bemüht, erklärt Andrei Jankulov.
Die wichtigsten Strafverfahren des Landes waren in dem Spezialgericht und der dazugehörenden Staatsanwaltschaft konzentriert. Das hat die kriminellen Praktiken sehr begünstigt, weil es logistisch einfach zu machen war.
Lesno stava kogat sichko na eno miasto.
Zielscheibe dieser Schattenjustiz waren Menschen wie etwa Veselin Denkov, Besitzer mehrerer Restaurants in Sofia und Finanzier. Denkov wurde während der Antikorruptionsproteste 2020 in Sofia verhaftet. Die offizielle Begründung? Er wurde unter anderem verdächtigt, Spekulationsgeschäfte zu betreiben. Er selbst glaubt aber bis heute, dass der ehemalige Regierungschef Boyko Borissow und der damalige Generalstaatsanwalt Ivan Geshev, ein Protégé von Borissow, ihn der Finanzierung der Proteste verdächtigten. Seine Partnerin Evajola Bakalova versuchte, ihn freizubekommen. Und justament zu diesem Zeitpunkt wurde sie von Notarius, dem windigen Rechtsberater, kontaktiert. Er wollte ihr gegen Geld behilflich sein. Bakalova lehnte ab. Doch sie und ihr Partner Denkov wollten, dass der Korruptionsfall ans Licht kommt. In Absprache mit dem Antikorruptionsfonds täuschte Evajola Bakalova Interesse vor und zeichnete brisante Telefonate auf, wie das folgende mit einem Geschäftspartner von Notarius.
Ich sage erst okay, wenn ich die Bedingungen kenne. Wie viel würde es kosten? 20.000? 30.000?
Nicht 20, nicht 30, nicht einmal 40.000. Es wird mehr sein. Das sage ich dir jetzt gleich, um keine Zeit zu verschwenden. Wahrscheinlich über 100.000.
In einem anderen Mitschnitt spricht Notarius selbst und outet sich als Insider des Spezialgerichts.
Ich kenne das Verfahren. Ich meine das Vorgerichtsverfahren, die Aussagen der Zeugen. Für mich ist alles klar. Die Idee ist zu sehen, ob wir helfen können.
Martin Bojanov, alias Notarius, war mit seiner Gruppe nicht der Einzige, über den Schmiergelder an die Justiz liefen. Experten gehen von mehreren kriminellen Gruppierungen aus. Im Juni 2020 hat der Antikorruptionsfonds das Netzwerk um Peter Petrov enthüllt, bekannt als Pepi der Euro. Er hat seine Kunden in einem Restaurant namens Die Acht Zwerge nach derselben Masche bedient. Ohne den Beistand der hohen Machtetagen wäre so etwas unmöglich, meint Mirela Veselinova, Journalistin vom Ressort Recht der Zeitung Kapital, eines der wenigen seriösen bulgarischen Blätter.
Paradoxerweise sind sogar die Leiter aller Abteilungen der Staatsanwaltschaft in Sofia in diese Fälle verwickelt. Ebenso die drei letzten Generalstaatsanwälte. Sehr viele Zeugnisse bestätigten, dass diese Menschen Teil des Schemas sind, Teil der Familie. So bezeichnen sie sich selbst als »Wir sind eine Familie«.
Notarius konnte nicht nur auf die Vertreter der Justiz zählen. Er sei auch inoffizieller Mitarbeiter des Innenministeriums gewesen, sagt Andrei Jankulov.
Der Punkt dabei ist, nicht er diente als Informant. Das Ministerium beschaffte für ihn Informationen. Der Mitarbeiter, der ihn als IM registriert hat, hat in den Beständen nach Daten gesucht, die für Bojanov von Interesse waren. Verstehen Sie? Hier ist alles verkehrt.
Die goldene Zeit der Schattenjustiz ist jedoch vorbei. Notarius ist tot. Im letzten Jahr floh Pepi der Euro ins Ausland. Auf den früheren Generalstaatsanwalt Ivan Geshev wurde ein Attentat verübt. Später verlor Geshev auch seinen Posten. Angefangen hat es mit den Protesten 2020, die ein deutliches Zeichen gegen die grassierende Korruption im Land waren. Die Menschen gingen deshalb monatelang auf die Straße. Viele hatten selbst Willkür oder Gewalt durch die Behörden erfahren. Sie stürzten das politische Monopol des Langzeitpremiers Boyko Borissow von der konservativen GERB-Partei. Doch Bulgarien geriet dadurch auch in einen politischen Strudel. 5 Parlamentswahlen innerhalb von 2 Jahren hat es bis jetzt gegeben. Am 9. Juni steht die 6. an. Dem liberal-konservativen Bündnis PPDB, das die Korruption bekämpfen will, hat es bisher an ausreichender Unterstützung gefehlt. Das und die Gefahr eines Kurswechsels Richtung Kreml führten dazu, dass die konträren Lager PPDB und die Partei Borissows vor einem Jahr eine gemeinsame Regierung bildeten. Als aber die reformorientierten Kräfte in der Regierung eine transparente Besetzung der Ämter in den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden gefordert haben, war es mit Regierung und Parlament schon wieder vorbei, erzählt Mirela Veselinova.
Dass die Parlamente immer wieder blockiert und aufgelöst wurden, ist keineswegs Zufall. Im Grunde geht es darum, eine reale Justizreform und die davon ausgehende Demokratisierung des ganzen Systems zu verhindern.
Um den Mord und dessen Hintergründe zu untersuchen, wurden zwei wichtige Ausschüsse gebildet: im obersten Justizrat und im Parlament. Gebracht haben die Anhörungen wenig. Sie wurden sabotiert von den Parteien GERB und der liberalen DPS. Und deshalb brachte der Untersuchungsausschuss im Parlament auch nicht einmal einen Bericht zustande. Die Journalistin Mirela Veselinova ist skeptisch, ob es überhaupt effiziente Ermittlungen zum Mord an Notarius und zu den Parallelstrukturen in der Justiz gibt.
Das Justizsystem ist ein Sumpf. In leitende Positionen werden abhängige Menschen eingesetzt.
Abhängig heißt in dem Zusammenhang zum Beispiel Menschen, die ihre Karriere Beziehungen verdanken oder von denen Videos existieren, durch die sie erpressbar und damit formbar sind. In seiner Villa in Griechenland hat Notarius zum Beispiel Richterinnen, Richter und Staatsanwälte eingeladen und sie dort gefilmt. Mit diesen Bildern hat er sie erpresst.
Selbst Mitglieder des obersten Justizrates erfüllen Aufträge von politischen Parteien, von Unternehmen und Körperschaften. Irgendwann erscheint das selbst den Beteiligten normal. Das System reproduziert sich selbst.
Für kompromittierende Materialien sorgte selbst die Verwaltung des Generalstaatsanwalts. Um Ermittlungen einzuleiten, wurden vorher Boulevardmedien mit Fotos oder Videos versorgt. Sie sollen in Verbindung stehen mit der Jan Pejewski, dem Parteichef der DPS. Ihm wird der größte Einfluss auf die bulgarischen Geheimdienste und die Justiz nachgesagt.
Herr Pejewski, der nicht nur von den USA, sondern auch von Großbritannien wegen Korruption sanktioniert ist, scheint dennoch ein unumgänglicher Faktor in der bulgarischen Politik zu sein.
Heute verfügen die Behörden über Datenbanken voll mit sorgsam aufbewahrten Erpressungsmitteln. Ganz legal wurden zwischen 2017 und 2023 über 150 besondere Geheimdiensttools auf Vertreterinnen und Vertreter der Justiz angesetzt, ohne vorhandene Anklagen. Auch die Richterin Wladyslawa Sarigradska ist von Notarius schikaniert worden. Von ihr hatte er verlangt, dass sie sich aus einem laufenden Verfahren zurückzieht. Das hat sie abgelehnt.
Es wird verfolgt, belauscht, in Räume eingedrungen, auch in die Büros von Richtern, um Abhörwanzen zu installieren. Die Geheimdienste könnten auch jetzt, in diesem Moment, unser Gespräch belauschen.
Die Angst, verunglimpft, abgestoßen, ja eingesperrt zu werden, verhindert Reformen in der bulgarischen Justiz. Noch 2017 hat der Gerichtspräsident Lozan Panov gefordert, das Schweigen der Lämmer in der Justiz müsse ein Ende haben. Daraufhin folgten Aktionen, die das Vorhaben von Panov verhindern sollten, erinnert sich die Richterin Sarigradska.
Junge Männer wie die Rechtsextremen in Deutschland haben blutige Lammköpfe vor den obersten Justizrat getragen. Sie bezeichneten das als Protest und die Behörden haben das auch so akzeptiert. Am Schluss wurden die Schädel symbolisch auf das Pflaster gelegt. Das sollte den Gerichtspräsidenten einschüchtern.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Bulgarien schon zweimal verurteilt, weil das Land versucht, kritische Richterinnen und Richter unter anderem mit Disziplinarverfahren zum Schweigen zu bringen. So geschehen im Fall der Richterin Miroslava Todorova und des Richters Veselin Pengesov. Auch Wladyslawa Sarigradska hat sich jetzt an das Menschenrechtsgericht gewendet.
Ich habe auch eine Klage eingereicht und möchte Antworten auf Fragen bekommen, die mir die nationalen Behörden verweigern.
Die Richterin hat bereits die volle Unterstützung der vier großen europäischen Fachverbände, darunter der Magistrat européen pour la démocratie et les libertés, ein internationaler Dachverband europäischer Richter- und Staatsanwältevereinigungen und der Europäischen Kommission.
Es gibt Herausforderungen. Andererseits ist das, was gerade geschieht, für mich sehr motivierend. Ich denke, die bulgarische Justiz soll ihren Weg gehen, bis sie jene Kultur und jenes Berufsethos erreicht, die eine wahre Demokratie braucht.
Immerhin, die zwei kurzen Regierungen der Reformkräfte haben zur Demokratisierung Bulgariens etwas beigetragen. So wurde durch eine Verfassungsänderung der Rahmen für eine umfassende Justizreform geschaffen. Und NGOs und kritische Medien bringen ihrerseits kriminelle Gruppierungen in Bedrängnis, glaubt Andrei Jankulov vom Antikorruptionsfonds.
Diese Überkonzentration an Macht, die es gab, der Wahnsinn, der passierte mit dem Spezialgericht und so weiter. In dieser Größenordnung ist das jetzt unmöglich. Etwas bewegt sich nach vorne, aber die Schritte sind winzig. Es wird nicht einfach sein, dieses Modell abzubauen. Sofort wird es nicht gehen, weil so eine Politik nicht genug Unterstützung bekommt.
Und darum wird es in der kommenden Parlamentswahl deshalb auch gehen. Wie wichtig ist den Bulgaren der Rechtsstaat? Bekommt die neue Regierung den Auftrag, die Justiz weiter zu reformieren? Oder ist die Zeit dafür noch nicht reif? Wolfgang Fichtel, unser Korrespondent aus Wien, war gerade in Bulgarien. Herr Fichtel, was dominiert dort eher? Die Plakate für die Europawahl oder die für die Parlamentswahl?
Eigentlich weder noch. Hat mich auch gewundert, wenn man so durch Sofia geht oder nach Plovdiv fährt, die ganze Autobahn entlang, Plovdiv, die zweitgrößte Stadt in Bulgarien, sieht man kaum Plakate für zwei Wahlen, bei denen vermutet wird, dass wieder mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten gar nicht hingeht. Vielleicht lohnt sich das gar nicht. Es gibt aber trotzdem zwei Plakate, die auffallen. Entlang der Autobahnen klebt vor allem riesengroß und häufig die Vazrajdane-Partei für die EU-Wahl. Vazrajdane, das heißt Wiedergeburt. Das ist eine rechtsextreme, pro-russische, europafeindliche Partei. Und viele haben da eine Vermutung, wo das Geld herkommt für diese ganzen Plakate. Und es gibt ein interessantes, aber illegales Plakat der liberalen Reformer von PP. Das heißt, wir setzen den Wandel fort, gemeinsam mit der Partei Demokratisches Bulgarien, die ja zwischendurch an der Regierung waren. Die fragen zur Parlamentswahl, welchen Premier hätten sie denn gern? Dazu drei Fotos. Nikolai Denkov, der Wissenschaftler, der Quereinsteiger, der ja Premier war bis April auf dem Ticket der Reformer, bevor er dann vereinbarungsgemäß wegrotiert ist. Und dann zwei absichtlich unvorteilhafte Porträts, Typ bulliger Türsteher, Boyko Borissow, der in der Tat ehemals Türsteher war, Langzeitpremier, lange Jahre davor der starke Mann im Hintergrund der nationalkonservativen GERB, und Delian Pevski, Oligarch, Medientaikun, die zentrale Figur der bulgarischen Türkenpartei, die beiden Favoriten also der Partei für Rechte und Freiheiten, so heißt die offiziell. Wieso ist das Plakat illegal? Weil sich Borissow über die Art Wahlwerbung bei der Zentralen Wahlkommission beschwert hat und Recht bekommen hat, ist aber dem Nikolai Denkov egal. Wahrscheinlich muss er ein bisschen Buße zahlen.
Wie sehen denn die Menschen das Scheitern der Regierung, die immerhin 9 Monate an der Macht war? Sie hat ja einiges doch erreicht. Die Verfassungsreform durchgeführt, die Energieabhängigkeit von Russland entscheidend durchbrochen. Sie hat das Land an die Schwelle von Schengen und Eurozone gebracht. Wird das anerkannt?
Die Jüngeren erzählen, dass sie das gut fanden, aber dass die Zeit zu kurz war. Von der Mehrheit wird es ganz, ganz offensichtlich nicht anerkannt, wenn man die Wahlumfragen jetzt vor der Wahl sieht. Schwelle reicht halt nicht. Vor allem, was Schengen und die mehrfach verschobene Einführung des Euro angeht, das ist wirklich ein großes Wahlkampfthema und ärgert die Bulgaren wirklich, weswegen sie sich ja auch als EU-Mitglieder zweiter Klasse fühlen. Für Schengen haben sie sich wirklich angestrengt, Kritik eingesteckt. Auch wir haben ja recherchiert, dass es zu blutigen Pushbacks von Flüchtenden an der bulgarisch-türkischen Grenze kam, und jetzt blockiert nur noch Österreich. Da ist die Hoffnung, dass das dann vorbei ist nach der Österreich-Wahl im September, weil es da Gründe gibt hier in Österreich bei 30% Umfragewerte für die rechtspopulistische FPÖ. Beim Euro ärgern sie sich wirklich, weil fast alle Kriterien eigentlich erfüllt wurden, sagen sie mir bei der Industrievereinigung. Die Inflation macht gerade noch Sorgen, aber die Banken haben den Stresstest bestanden. Und jetzt wurde das Datum genannt, 2026 frühestens kann der Euro kommen. Also das hat die Geduld mit der, muss man auch wissen, erst 3 Jahre jungen Reformpartei ganz, ganz, ganz sichtbar und hörbar überstrapaziert.
Herr Fichtel, weil wir das eben im Beitrag hatten, wie wichtig ist den Menschen denn ein funktionierender Rechtsstaat?
Doch, da wird offen drüber geredet. Wir werden nicht als Rechtsstaat bewertet. Gibt's Rechtsstreit zwischen einer bulgarischen und einer deutschen Firma, wird die bulgarische immer gewinnen, sagt mir ganz offen jemand bei der bulgarischen Industrievereinigung, bei dem ich war. Und er erklärt dann auch, dass das alle Bürger trifft, weil das natürlich ausländische Investments ausbremst. Das heißt, weniger Arbeitsplätze, weniger Wirtschaftswachstum, weniger Löhne, weniger Kaufkraft. Da will ja, sagen alle Parteien, will man ja europäisches Mittelmaß erreichen. Das ist Bulgarien weit drunter. Also Korruption ist wirklich Wahlkampfthema in den Wahlwerbespots der oppositionellen Parteien. Aber auch, wenn man mit den Leuten redet, die beschweren sich, dass die Zahl der Mitarbeiter der Behörden ständig steigt, dass gleichzeitig nichts digitalisiert wird und dass es da dann viele, viele Möglichkeiten gibt, die Hand aufzuhalten, auch im Kleinen. Oder der böse Spruch, bist du ernsthaft krank, hast du kein Geld, bist du schon halb tot im Krankenhaus, jedes Gespräch mit dem Chefarzt kostet extra. Also das nervt die Leute wirklich und das hätten sie auch gern los.
Wie war denn Ihr Eindruck, als Sie jetzt in Bulgarien waren? Haben die Menschen überhaupt noch Vertrauen in die Parteien, die sich zur Wahl stellen?
Bei unter 50% Wahlbeteiligung durch die letzten Wahlen kann man davon eigentlich nicht reden. Es ist so ein fatalistisches Schulterzucken. Fast alle sagen, alles, was öffentlich organisiert ist, was manche, die zurückgekommen sind, aus Deutschland kennen, was einfach funktioniert im Staat, in der Gemeinde, im Dorf, in der Stadt, funktioniert nicht. Und das ist eigentlich ein vernichtendes Zeugnis für alle Parteien und vielleicht die Antwort darauf, dass auch viele in den letzten Jahren ausgewandert sind. Wir haben allerdings auch Rückkehrer getroffen, die uns erzählt haben, naja, da gab es zwischendurch diese Reformpartei und vielleicht wächst eine junge Generation nach, die auch Erfahrung hat in Europa. Eine junge Architektin zum Beispiel, die mit einem Erasmus-Stipendium in Deutschland studiert hat, die zurückgekommen ist und jetzt in Bulgarien Krankenhäuser baut, die sagt, könnte was werden. Es bewegt sich was, es hätte sich schon was verändert, natürlich nicht genug. Und dann gibt's diese interessante Erfahrung von Menschen, die im Sozialismus Mangelwirtschaft gelernt haben. Was ganz stark ist in Bulgarien, ist Eigeninitiative. Es gibt da zum Beispiel diese Idee Plastikdeckel für die Zukunft. Kennt jeder in Bulgarien, alle sammeln wie wild Plastikdeckel zum Recyceln. Und dafür werden moderne Brutkästen für die Krankenhäuser finanziert, die lange fehlten. Man kann sagen, die Bürger machen dann, was der Staat und die Parteien nicht auf die Reihe bekommen.
Beeindruckendes Engagement. Herr Fichtel, zum Schluss die Frage, diese politische Instabilität in Bulgarien, zum sechsten Mal wird ein Parlament gewählt, wie sehr gefährdet diese Instabilität die Integration in die Eurozone und den Schengen-Raum? Was glauben Sie?
Ja, die Bulgaren fühlen sich als Europäer, EU-Mitglieder zweiter Klasse, aber wissen natürlich auch, dass es irgendwann ihren eigenen instabilen Regierungen liegt. Euro sieht man mit Sorge, weil man will ihn haben und im Moment erfüllt Bulgarien nur ein Kriterium nicht, die zu hohe Inflation. Dann gibt's aber zum Beispiel den Experten von der Industrievereinigung in Sofia, der zeigt dann auf das rumänische Beispiel. Die waren auch schon mal ziemlich weit und erfüllen plötzlich nicht nur ein Kriterium nicht, sondern drei Kriterien nicht. Und davor hat man in Bulgarien Angst, jedenfalls bei den Experten.
Soweit unser Korrespondent Wolfgang Fichtel über die Atmosphäre in Bulgarien vor der Parlamentswahl und auch darüber, was politische Instabilität für die Zukunft Bulgariens bedeuten kann. Danke für das Gespräch, Herr Fichtel.
Gern geschehen.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um Georgien und das umstrittene Gesetz zur ausländischen Einflussnahme, das am 1. Juni in Kraft getreten ist. Was setzt Georgien damit aufs Spiel? Und wie reagiert Brüssel? Wenn Sie uns gut finden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.